Viele werden Unternehmen mit den Marken wie Miele und Dr. Oetker kennen oder zum Beispiel Bertelsmann als Medien- und Dienstleistungsunternehmen. Und wenn man über Hidden Champions nachdenkt, findet man hier zahlreiche dieser Weltmarktführer, die Milliardenumsätze machen, aber die jetzt vom Firmennamen nicht unbedingt jeder kennt. Und das ist eigentlich irgendwie schon das Paradebeispiel für, ich sag mal, für eine deutsche Wirtschaftsregion.
Willkommen beim Big Bang Podcast, dem offiziellen Podcast zum Big Bang KI Festival. In dieser Folge schauen wir auf ein Event, das wie kaum ein anderes für die Verbindung von Startups, Mittelstand und Technologie in Deutschland steht. Ich bin Aische Mese, Festival-Host des Big Bang KI Festivals und CEO von DUB Unternehmer. Mein heutiger Gast ist Dominik Groß, CEO der Founders Foundation und Co-Founder der Hinterland of Things Konferenz. Die Founders Foundation unterstützt Gründerinnen und Gründer beim Aufbau skalierbarer Unternehmen und bringt sie gezielt mit etablierten Unternehmen und Investoren zusammen, mit dem Ziel, ein starkes unternehmerisches Ökosystem in Deutschland aufzubauen. Das können wir sehr gut gebrauchen. Mit der Hinterland of Things Konferenz schafft Dominik genau dafür die Bühne, ein Ort, an dem Mittelstand, Startups und Tech-Entscheider zusammenkommen, um neue Partnerschaften zu entwickeln. Und umso mehr freut es mich heute, dass es in diesem Jahr zu einer Kooperation mit unserem Big Bang KI Festival gekommen ist. Schließlich arbeiten wir an dem gleichen Thema. Herzlich willkommen, lieber Dominik.
Super, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass wir das gemeinsam machen.
Wenn man deine Konferenz einmal von außen betrachtet, was ist die eine Idee, die du damit wirklich verfolgst?
Also eigentlich das sehr banale Grundprinzip, die alte und die neue Welt zusammenzubringen. Also neue Welt meint alles, was jetzt über Technologie-Startups in die Umsetzung kommt, und alte Welt meint alles, was so an traditionellen Unternehmen, ja, ich sag mal, deutlich älter ist, aber vor allem in den Strukturen auch schon besteht und Innovationen für sich dann auch braucht, um sich zu transformieren. Und die beiden Welten wollen wir zusammenbringen. Und das idealerweise nicht in Berlin, sondern Bielefeld, beispielhaft für Flächenregionen und das deutsche Hinterland.
Da hat Deutschland ja auch so ein bisschen Nachholbedarf in einigen ausländischen Ländern, also in einigen Ländern im Ausland. So rum sieht es deutlich besser aus. Du bist da ja im Thema. Was meinst du, woran liegt das?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob es in anderen Ländern der Fläche außerhalb der Hauptstädte so viel anders aussieht. Fairerweise muss man sagen, dass es sehr viele Länder gibt, die eine viel höhere Abhängigkeit von der Hauptstadt haben, als Deutschland es hat. Also wenn ich mir das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland angucke, ist Berlin eigentlich kein Faktor. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass wir das verstehen müssen, dass wir Innovation dort auch brauchen, wo die wirtschaftliche Wertschöpfung stattfindet. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt etwas, was es schwerer macht, weil Innovation passiert häufig auf engstem Raum. Und das funktioniert natürlich in Metropolen deutlich besser, als wenn man dann so breit in die Fläche geht. Und dann kann man natürlich auch Maßnahmen viel gezielter fördern, wenn alles auf engem Raum ist, als wenn man, ich sag mal, weniger Plan hat und eine Gießkanne ansetzt, um Innovation zu fördern. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in Deutschland noch besser verstehen müssen, um das wirklich schlagkräftiger auch umsetzen zu können.
Wenn du persönlich nochmal auf dieses Thema schaust, warum hast du denn damals überhaupt angefangen, so ein Format aufzubauen in einer Region, die jetzt, sage ich mal, lange nicht als Startup-Hotspot galt?
Genau deswegen, ehrlich gesagt. Die Region selber, das ist das Schöne, dies ist eine der wirtschaftlich stärksten Regionen in Deutschland. Also viele werden Unternehmen mit den Marken wie Miele und Dr. Oetker kennen oder zum Beispiel Bertelsmann als Medien- und Dienstleistungsunternehmen. Und wenn man über Hidden Champions nachdenkt, findet man hier zahlreiche dieser Weltmarktführer, die Milliardenumsätze machen, aber die jetzt vom Firmennamen nicht unbedingt jeder kennt. Und das ist eigentlich irgendwie schon das Paradebeispiel für, ich sag mal, für eine deutsche Wirtschaftsregion. Sondern hier gab es aber damals, als wir angefangen haben, quasi keine Tech-Startups. Und statistisch, also eine Studie gesehen zum Thema demografischer Wandel, war es sogar so, dass die ganzen Talente, die Digital Natives, die eigentlich die Zukunft gestalten, könnten, tendenziell auch abwandern aus solchen Regionen, weil es natürlich einfach Städte gibt, die deutlich attraktiver sind als jetzt die Städte hier in der Region. Und das war damals die Ausgangslage, die irgendwie den Stein des Anstoßes geliefert hat, dass wir ehrlich gesagt, also gemeinsam mit meinem Gesellschafter, mit der Bertelsmann Stiftung und mit der Stifterfamilie dahinter, der Unternehmerfamilie Mohn, dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich viel besser verstehen, wie wir das schaffen, dass in Flächenregionen auch die nächste Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern ihre Unternehmen gründen und wie sie dann vor allem auch in diesen Regionen bleiben. Also das heißt, wie können diese Regionen eigentlich ausreichend sexy genug werden, damit man tatsächlich sein Startup auch von hier aus gründet und halt nicht aus der ganz hippen Metropole. Also platt formuliert, Berlin war damals arm und sexy, Bielefeld und die Umgebung vielleicht reich und unsexy, also reich im Sinne von viel, viel Kapital vor Ort. Und dafür gab es eine Lösung zu finden. Und das hat mich ehrlich gesagt total gepackt, das besser zu verstehen und tatsächlich dafür auch so eine Antwort zu suchen, wie Deutschland auch zukunftsfähig werden kann.
Jetzt sind wir schon ein bisschen im Thema. Viele Konferenzen sprechen ja über das Thema Innovation hauptsächlich. Was unterscheidet denn das Hinterland of Things für dich von den klassischen Tech-Events, die es sonst noch so gibt?
Also der erste große Unterschied ist, dass wir wirklich auch die traditionelle Wirtschaft vor Ort haben. Also wir haben einfach schlicht beide vor Ort und die klassische Wirtschaft nicht vor dem Hintergrund, dass sie sich das Innovationstheater mal angucken möchten, sondern tatsächlich vor dem Hintergrund, dass sie wirklich gemeinsam auf einem gemeinsamen Nenner interessiert sind, Lösungen voranzubringen. Und ich finde, das Besondere an den Familienunternehmen und auch den traditionellen Mittelstand ist ja schon, dass sehr viele Macherinnen und Macher dort auch in den Spitzen sitzen, die selber ihr Unternehmen groß gemacht haben, die selber auch internationalisiert haben, die schon auch gut verstanden haben, wie man, ich sag mal, strategische Vorteile nutzt, um auch Umsätze und Gewinne zu generieren. Und das ja durchaus auch etwas ist, was die Startups dann auch brauchen. Das sollen ja auch keine reinen Geldverbrennungsmaschinen sein, sondern tatsächlich ist es so, dass nicht nur die Startups Wissen reinbringen und Innovation vorantreiben, sondern dass sie auch von der etablierten Welt lernen. Und diese Besonderheit, dass, ich sag mal, diese beiden Welten auf einem gemeinsamen Nenner zusammenkommen und dann sehr lösungsorientiert und fokussiert auf dieser Konferenz zusammen dann auch über die Zukunft diskutieren, Zukunft gestalten wollen und dann am Ende sich aber auch zusammenfinden, um was gemeinsam zu machen. Das ist schon was sehr Spezielles.
Das hört sich total spannend an. Habt ihr denn gibt es schon ein Ergebnis im Sinne von, ist ein Projekt draus entstanden, ein Produkt draus entstanden oder eine größere Kooperation oder ein Startup in ein Familienunternehmen eingegliedert worden?
Also idealerweise passiert das auf jeder Konferenz mehrfach. Sonst wäre ich, glaube ich, ein bisschen frustriert. Ja. Also ernsthaft, natürlich geht es darum, dass dieser Match sich findet, ne, und dass daraus etwas entsteht. Und natürlich passiert das, dass bei uns, ich sag mal, in der Eisschlange ein Startup seinen Investor kennenlernt und der im Nachgang dann nach der Konferenz tatsächlich investiert. Es kommt zur Kundenbeziehung, weil zum ersten Mal eine Startup-Gründerin einen Maschinenbauer kennenlernt und die sich im Nachgang treffen und sagen, wir müssten nochmal was Gemeinsames machen. Es sind Exits zustande gekommen, dass wir zum Beispiel auch auf der Bühne CEO von einem großen Familienunternehmen zusammen mit einem Lead-Investor eines, ich sag mal, fast Unicorns auf der Bühne hatten, die zum ersten Mal dann in Vorgesprächen, also in der Vorbereitung des Bühnenprogramms vertraulich miteinander sich kennengelernt haben, gesprochen haben und daraus dann auch ein Exit entstanden ist. Wir vielleicht einen kleinen Teil dazu beigetragen haben mit dem Programm und das passiert idealerweise auf jeder Hinterland of Things Konferenz.
Ja, das ist natürlich super, ne? Ich meine, dann müssten wir eigentlich mehrere Hinterland of Things durch die ganze Republik durchführen.
Ja, ich habe, also witzigerweise ist das Angebot schon das ein oder andere Mal gekommen mit der Frage, Mensch, Dominik, kannst du das nicht auch bei uns im Hinterland machen?
Ja.
Jetzt ist, Ja, also wir sind ja eher auch zu dem Event-Business gekommen, dass das gewachsen ist. Ne? Also es war jetzt irgendwie nie die Idee dahinter, so ein großes Event zu machen, sondern das ist organisch gewachsen. Aber im Grunde geht es natürlich darum, dass wir schon deutschlandweit das auch nicht nur hier am Standort, sondern an verschiedenen Standorten brauchen, dass wir das ganze Jahr über daran arbeiten, dass solche Dinge passieren. Es müssen ja nicht immer mit 2.500 Leuten die Treffen sein. Manchmal reicht es ja auch mit 25 Leuten, um die Welt kuratiert zusammenzubringen. Aber ja, das müssen wir viel, viel mehr tun, weil auch das ist ja Teil der Wahrheit. Noch nicht alles gut genug funktioniert, wenn man diese Überschrift setzt, dass Startup auf Mittelstand trifft.
Ja. Was auch spannend ist, finde ich, dass ihr ja nicht nur, also nicht nur in Anführungsstrichen Startup und Mittelstand verbindet, sondern was ich jetzt verstanden habe, auch privat, also Investoren insgesamt, das sind dann wahrscheinlich Private Equities, Family Offices und so weiter. Ist das eine Zielgruppe, die ihr dann ganz bewusst anspricht oder kommen die einfach schon von alleine?
Eher, also als Sparte von Private Equity vor allem die VCs, die in Startups investieren, Business Angel, die sprechen wir natürlich auch bewusst an. Und letztendlich ist es in der Logik ja auch konsequent. Ne? Also auf der einen Seite ist halt die Frage, wo kommt das Geld her, der Venture Capital Funds, die in Startups investieren. Das kommt zum Teil aus Family Offices oder von größeren Corporates, die da als Limited Partner in diese Fonds investieren. Die muss man ja auch irgendwo mal kennenlernen. Und dann ist es so, wenn auch tatsächlich diese Fonds gezielt in Startups investieren wollen, hilft es natürlich, dass es eine Konferenz gibt, die sich kuratiert Gedanken macht, welche Startups eingeladen werden. Also es ist ja so, dass wir bei der Messe nicht einfach sagen, wir haben 80 Startups, sondern wir machen uns das ganze Jahr über Gedanken, welche 80 Startups wir zu unseren Themen dann auch haben und kuratieren das vor, um dann auch, ich sag mal, zumindest einen qualifizierten Zugang zu ermöglichen. Und von daher ist es ein gutes Dreieck, dass sowohl Startups wie auch Investoren und die traditionelle Wirtschaft für sich jeweils gute Ideen und gute Ansprechpartner auf der Konferenz findet.
Und wenn man mal ehrlich drauf schaut, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass alles total gut läuft. Was funktioniert in der Zusammenarbeit noch nicht so gut? Wo siehst du, also ihr sorgt ja dafür, dass die sich dann treffen. Das ist sozusagen eine Plattform dafür. Und was funktioniert da noch nicht so gut?
Naja, letztendlich müssen wir, glaube ich, erstmal verstehen, dass wir in der Breite natürlich noch gar nicht den kompletten Mittelstand in die Familienunternehmen abdecken in Deutschland. Und damit meine ich nicht nur uns mit der Hinterland auf Sync, sondern auch alle anderen, die in dem Bereich aktiv sind. Es ist einfach, der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, ist sehr vielfältig unterwegs und Zusammenarbeit mit Startups ist nicht gleich nur Zusammenarbeit mit Startups, sondern es ist ja sehr facettenreich. Die spannende Frage ist, möchte ich wirklich ein bisschen mehr Unternehmertum in meiner Kultur haben und mal mit einem Team arbeiten, was in den ersten 2 Stunden der Zusammenarbeit 20 Mal fragt, warum macht ihr das eigentlich so? Und quasi so in jede Ecke reinguckt, sodass man selber eigentlich mal seine eigenen Prozesse überlegt. Oder möchte ich effizienter werden und verspreche mir einfach natürlich eine höhere Produktivität durch die Zusammenarbeit mit dem Partner? Möchte ich investieren und einen Vorteil davon haben, dass das Startup schnell wächst und dementsprechend darüber halt auch einen gewissen Carry bekommen in mein Unternehmen rein. Und all diese Punkte macht es komplizierter, wenn man noch nicht gewohnt ist, halt auch mit den Startups zusammenzuarbeiten, weil es eine andere Kultur ist, es ist eine andere Art des Wachsens und auch eine andere Art, wie man sein Unternehmen finanziert. Und da treffen halt schon noch mal Welten aufeinander. Und ich finde, wir sind in Deutschland noch nicht gut genug aufgestellt, dass beide Seiten voneinander eigentlich alles wissen, an was man denken müsste, wenn man miteinander kooperiert.
Und wenn man sich das Publikum nochmal anschaut bei euch, wer ist da so vertreten? Jetzt haben wir natürlich gehört, hauptsächlich Startups und Unternehmen, Mittelstand. Wer läuft da noch so rum?
Genau, also idealerweise sind es auch jeweils die Entscheider. Das ist mir natürlich ganz wichtig, dass wir sagen, wir möchten schon auch aus den Familienunternehmen und Mittelstand halt die Entscheider haben. Also das heißt die Mittelständler selber, die C-Level oder mindestens dann halt auch die Abteilungsleiter, diejenigen, die sich mit Innovation und Transformation in den Unternehmen auseinandersetzen, in den Startup-Bereich die Gründer und Gründerinnen. Das macht natürlich total viel Sinn. Gut, und bei den Investoren stellt sich es von selber auf, dass natürlich diejenigen da sind, die dann auch sagen können, das oder das ist interessant und das wollen wir entsprechend vorantreiben. Und das ist der Kernmix, den wir haben. So, und dann bei 2.500 Teilnehmenden gibt es dann natürlich darüber auch diejenigen, die sich entsprechend auch mal inspirieren lassen wollen aus den anderen Bereichen. Und das ist dann eine bunte Mischung. Also beim letzten Mal hatten wir sogar mal eine Gruppe von Lehrern da, die sich inspirieren lassen wollten, weil sie diese ganze Welt nicht verstanden haben, aber in der Schule sich dafür eingesetzt haben, dass die Schülerinnen und Schüler halt, ja, ich sag mal, so kleine, kleine Schulfirmen gegründet haben oder Schülerfirmen gegründet haben. Und die wollten halt mehr verstehen, wie es funktioniert und sind dann auch zur Konferenz gekommen. Das ist dann eher eine kleinere Gruppe, aber freut mich natürlich auch, wenn man da einen gesellschaftlichen Beitrag leisten kann.
Ja, das ist interessant. Wir hatten letztes Jahr auch tatsächlich eine Lehrergruppe da. Die hatte, ich glaube, Microsoft explizit eingeladen, weil die mit denen so einen Workshop gemacht haben. Man hört ja immer, dass die Schulen noch nicht so weit sind. Sind sie in der Regel auch nicht. Ich habe eine Tochter, die ist in der 7. Klasse. Ich kann das sehr genau an der Praxis gerade sehen. Aber ich glaube, es liegt jetzt nicht daran, dass die Lehrer insgesamt nicht interessiert sind, sondern dass das System einfach noch nicht so weit ist.
Ja, also ich glaube, nachher unter den Lehrern ist es so wie wahrscheinlich in jeder anderen Organisation auch. Es gibt die Early Adapter und es gibt diejenigen, die müssen ein bisschen mitgezogen werden. So, das wird man bei jeder größeren Gruppe von Menschen wahrscheinlich dann auch haben. Aber das System ist deutlich schwieriger als jetzt in einem Unternehmen, wenn man sagt, komm, wir packen das mal an und wir gehen alle in die Richtung. Also wenn ich in einem Unternehmen KI einführen möchte und bin selber an der Spitze, dann habe ich halt die Möglichkeit, dass jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter das dann auch, ich sag mal, von der Fußspitze bis zur Haarspitze dann auch lernt und sich damit auseinandersetzt. Und das ist im Schulalltag natürlich deutlich komplizierter.
Richtig. Wenn wir nochmal zum Festival zurückgehen, gibt es so einen Moment, bei dem du denkst, so jetzt entsteht genau das, was ich eigentlich auch wollte mit dem Festival, wo man besonders happy ist?
Also für mich ist bei der Hinterland of Things-Konferenz sind immer zwei Dinge wichtig. Also das eine davon ist einfach schlichtweg die Kultur und das Mindset, weil wir sehr, also mit wir meine ich eher in Deutschland, sehr dazu neigen, in so einem Bestandsdenken zu verfallen und Dinge dann auch kritischer zu sehen und negativer zu sehen. Und wenn ich merke, dass wir mit der Konferenz unseren Beitrag dazu leisten können, dass sich ein positives Mindset entwickelt, dass sich so eine Mentalität entwickelt, dass ich machen möchte. Und das, finde ich, sehe ich immer bei der Konferenz sehr früh, wenn die Leute offen aufeinander zugehen, wenn die sich ansprechen, wenn die sich austauschen, wenn man also auch, ich sag mal, von der ganzen Körpersprache und Mimik her merkt, dass sie Bock haben, etwas zu gestalten, so dann ist das etwas, was enorm hilft, weil sich das auch weiterträgt, wenn man die Konferenz verlässt, weil danach ist man erstmal in so einem Modus, dass man sagt, so ja, jetzt müssen wir aber machen, jetzt müssen wir anpacken, jetzt wollen wir auch. So, und das ist ja, das ist schon etwas, was mir wichtig ist, so eine Starthilfe zu geben bei den ganzen Dingen. Oder halt auch mal, wenn der Motor ein bisschen stottert, zu sagen, komm, die Hinterland of Things-Konferenz bietet den Treibstoff dafür und den Mut und die Resilienz, um danach halt auch weiterzumachen mit den Innovationsprojekten. So, das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, das hattest du ja eben schon gefragt, was kommt dabei rum? Und ich freue mich natürlich gerade im Nachgang immer über die ganzen Geschichten, die man dann meistens so Monate später Schritt für Schritt erfährt, was dann eigentlich auf der Konferenz passiert ist und wer sich da kennengelernt hat und was danach eigentlich weitergemacht wurde. Es ist ja viel schwerer zu messen, aber es macht halt enorm Spaß, wenn man dann in diesem Land unterwegs ist und trifft immer mal wieder Leute, wo man weiß, die waren da und die erzählen dann sofort die Geschichte, was passiert ist. Und das ist natürlich schon schön.
Ja, finde ich auch. Also mir geht es auch immer so, dass man dann denkt, oh super, das ist ja toll, dass es so viele Nebeneffekte noch gab. Und wir haben eben schon mal kurz zu den Rahmenbedingungen gesprochen, dass Mittelstand und Startups sich vernetzen, zusammenfinden und gemeinsam was Neues schaffen. Was sind denn so die Rahmenbedingungen, die besser werden sollten in Deutschland, müssten, wenn du dir so drei Sachen aussuchen dürftest?
Drei Sachen von der sehr, sehr langen Liste.
Ja, genau, ich weiß. Also.
Ja, die erste, ich finde, dass das Erste, was ich mir wünschen würde, dass jeder sein Circle of Influence versteht. Also wir können uns ja sehr in einem Zustand des Verharrens einigeln, aber bestimmte Dinge lassen sich ja manchmal selber aus der eigenen Position heraus gar nicht ändern. Und ich bin totaler Freund davon, mal einmal zu verstehen, was ist mein Circle of Influence und den wenigstens zu nutzen und mich zu bewegen. Also das ist auf jeden Fall Nummer eins für mich, wie ich sagen würde, machen. So, das ist Nummer zwei ist, dass wir mehr investieren und nach vorne gehen. Bisschen mehr, also jetzt ist aus meiner Sicht auch die Zeit, ein bisschen mehr Risiko einzugehen, weil eine Sache letztendlich klar ist, dass wir in Deutschland viel seltener in der Lage sein werden, teurere Produkte anzubieten, weil sie so viel besser sind im Vergleich zum internationalen Markt. So, und mit dem Verständnis müssen wir natürlich uns wieder was einfallen lassen, wie wir da unsere Marktpositionen schrittweise verbessern. Und da hilft einfach auch mal neue Sachen investieren. So, hilft, also das heißt ja meistens auch alte Sachen nicht mehr machen, was ich als Unternehmer mehr als nachvollziehen kann, wie schwer solche Entscheidungen fallen. Also von daher habe ich schon einen wahnsinnigen Respekt für jeden und jede Einzelne, die so solche Entscheidungen treffen müssen, aber es ist erforderlich aus meiner Sicht. Und der letzte Punkt ist so Mut zu diversifizieren, also auch Geschäftsmodelle zu diversifizieren, weil selbst ich, und ich bin tagtäglich mit Innovationen in Berührung und mit neuen Geschäftsmodellen in Berührung und sehe so viele verschiedene Startups übers Jahr verteilt, dass ich nicht immer sagen kann, welche Dinge jetzt fliegen und welche nicht fliegen. Also man kriegt so Grundgefühle, aber letztendlich ist es so schnell geworden, ist es so vielfältig geworden. Und die einzige Chance, die wir haben, ist natürlich auch ein bisschen zu diversifizieren, weil ansonsten ist es ein reines Glücksspiel, wenn ich ein Unternehmen habe mit einem einzigen Produkt, mit diesem Produkt dann auch über längere Zeit nachhaltig den Markt zu treffen. Und es ist halt die spannende Frage, ob wir dieses Glücksspiel eingehen wollen oder ob wir die Chance haben, uns ein bisschen mehr zu diversifizieren. Also das wäre jetzt das mal so aus dem Bauch, so die drei Dinge, die ich sehen würde.
Und wenn wir gemeinsam nochmal auf den Mittelstand schauen, was sagst du, wo wird er unterschätzt oder und überschätzt? Was kann er besonders gut und was so gar nicht?
Nee, ich finde schon, was mittelständische Unternehmen gut können, die haben in der Regel was sehr Unternehmerisches verstanden, nämlich wie man Geld verdient. Und das heißt, viele mittelständische Unternehmen haben ein Gefühl für wachsende Märkte, haben auch ein Gefühl dafür, wo sie wie internationalisieren, wie sie tatsächlich ihr Produkt dann auch vertreiben, haben häufig auch gute bestehende Strukturen und Vertriebswege, um das zu machen, haben, finde ich, auch in der Regel sehr gute nachhaltige Beziehungen aufgebaut und damit ein sehr gutes Bestandsnetzwerk. In der Regel sind sie sehr solide finanziert. Tja, jetzt die Frage ist, was muss ich ändern? Ich meine, da sind wir wieder bei den drei Punkten von eben. Also es ist, das kann man relativ schnell übertragen. Ne? Das sind jetzt die Dinge, da, es ist gerade nicht die Zeit, sich auf den Sachen auszuruhen. Und es ist natürlich auch die Herausforderung, dass es schwieriger ist, in bestimmten Ländern gerade Geschäfte zu machen. Und fairerweise, und das gehört auch zum Teil der Wahrheit dazu, dass Deutschland ein Land ist, in dem man gerade viel schwerer mit EBIT-Marge Geschäfte machen kann.
Die Konferenz ist ja Teil eines größeren Ökosystems rund um die Founders Foundation. So. Und was ist für dich der eigentliche Hebel? Ist es das Event oder das Netzwerk dahinter? Weil das ist ja beides super spannend, finde ich.
Ja, also das eine bedingt das andere. Mhm. Also erstmal muss man sagen, dass an der Founders Foundation steht im Vordergrund, dass wir Gründerinnen und Gründer ausbilden. Also das ist Kern und Herzstück unseres Auftrages. So, das machen wir über verschiedene Formate. Also wir fangen früh an mit teilweise Ein-Tages-Workshops, kleineren Events, viel Inspiration, gehen auch an die Universitäten, haben dann 100-Tages-Programm, wo es zum ersten Mal darum geht, ich sag mal, vom Problem zur Lösung zu kommen, haben einen Inkubator und einen Accelerator, um überhaupt erstmal eine Basis dafür zu schaffen, dass hier eine kritische Masse an Startups entsteht. Das haben wir in den letzten 10 Jahren gemacht. Hier in der Region gibt es jetzt so ungefähr 350 Startups, 80% davon oder ein bisschen drüber im Schwerpunkt B2B-Bereich. Und damit hat man überhaupt erstmal eine kritische Substanz an Themen, die auf jeden Fall weiter ausgebaut werden muss. So, und dann kam eigentlich danach die Idee dazu, ein bisschen mehr die Stärke der Region auch zu nutzen. Weil ich sag mal, wenn ich in Lissabon bin, dann spielt das Gute besser eine Rolle. In Israel, in Tel Aviv, einfach ein unfassbares, innovatives Startup-Ökosystem mit auch sehr vielen Innovationen aus dem Militär heraus, ein Land, was ich immer neu erfinden muss. Im Silicon Valley natürlich mittlerweile neben Talent auch ganz viel Kapital. Und hier ist einfach der unfair advantage gewesen, dass wir 9 verschiedene Industriecluster direkt im Umfeld haben in der Region wie Ostwestfalen-Lippe, 2 Millionen Einwohner, über 70.000 Studenten, 150.000 Unternehmen, 9 verschiedene Cluster. So, das heißt, der beste Ort, an dem man B2B wirklich mal austesten kann und ausprobieren kann. Und um das ans Laufen zu bekommen, haben wir die Konferenz ins Leben gerufen, die dann gewachsen ist. Aber fairerweise bedingt sich das dann mit den anderen Formaten, die wir übers Jahr verteilt machen, natürlich gegenseitig, dass wir dann auch dabei sind, wenn Dinge wirklich ins Rollen gebracht werden müssen, so aus der Marke Hinterland heraus. Also das heißt, ob wir Dinge implementieren, die im Startup-Management extrem gut funktionieren und die Familienunternehmen auch haben wollen, also zum Beispiel OKR als Zielsystem an einem Mittelstand mit etablieren oder jetzt im Bereich KI vielleicht mal gemeinsam drüber nachdenken, welche Sachen dann auch dort in den Familienunternehmen etabliert werden können, bis zu verschiedenen Formaten, dass wir auch schon mal Venture Building as a Service betrieben haben für das ein oder andere Unternehmen. Und ich würde gar nicht sagen, dass das eine ohne das andere funktionieren würde oder umgekehrt, sondern das passt ehrlich gesagt ganz gut wie so Kettenstücke ineinander.
Ja, spannend, wenn wir jetzt nochmal 5 Jahre weiterdenken. Wie siehst du, was ist dann die Hinterland of Things?
Eine gute Frage, jetzt bräuchte ich so die Glaskugel. Ja. Ja, also mein Wunsch ist natürlich, dass wir immer mehr, ich sag mal, so eine Art Davos für die beiden Welten Startup und Mittelstand werden und dass wir natürlich auch Technologie noch mehr nutzen können, um diesen perfekten Match dann auch zu schaffen. Also das heißt, wir werden ja jetzt über die nächsten Jahre immer mehr in der Lage sein, über Daten auch zu verstehen, was beide Seiten suchen. Und dann ist das nachher vielleicht auch wie eine gut arbeitende Partnerbörse, die dann schafft, diese Welten deutlich besser kuratiert noch zusammenzubringen. Also dass ich sage, wenn ich als Familienunternehmer auf der Hinterland bin, dass ich eigentlich schon vorbereitet Informationen bekomme und einen direkten Zugang, sodass ich einen halben Tag Zeit habe, die Leute zu treffen, die ich auch wirklich treffen will und einen halben Tag Zeit habe, mich richtig inspirieren zu lassen, um über die Zukunft nachzudenken.
Gibt es eigentlich schon so eine Matching-Plattform dafür?
Genau, also gibt es. Es gibt eine Konferenz-App, die wir haben. Darüber ist auch Matching möglich. Aber wie das halt so ist im Bereich Technologie, ist das alles ausbaufähig.
Ja. Aber in 5 Jahren ist es vielleicht auch schon so perfekt, dass man sich auf dem Festival direkt trifft und schon mal NDAs unterzeichnet, damit man weitersprechen kann.
Ja, genau. Also ich meine, also ob man dann direkt ein NDA unterzeichnen kann, muss, weiß ich nicht. Das ist ja auch nicht immer so die klassische Startup-Sprache dann. Aber also auf jeden Fall kann man es deutlich besser vorkuratieren.
Wir sprechen ja hier in dem Podcast auch sehr viel über das Thema KI. Und da interessiert mich das immer von unseren Gästen, welche KI-Tools sie nutzen, beziehungsweise was ist denn aktuell dein Favorite, beruflich oder privat? Oder vielleicht nutzt du auch eins?
Ja, tatsächlich steige ich gerade um. Und zwar bisher, also ganz lange war natürlich ChatGPT, und dann nutzen wir selber die Google-Architektur bei uns, dementsprechend natürlich Gemini sehr aktiv. Und jetzt haben wir im kompletten Unternehmen LangDoc implementiert. Und sind auch gerade dabei, dass jedes Teammitglied da komplett geschult wird und wir uns da auch komplett ausleben können und sehr viel über LangDoc machen können. Also von daher will ich die Frage beantworten, dass das gerade Tool Nummer eins ist.
Das ist ja ein Berliner Startup, soweit ich weiß, ne?
Das ist ein Berliner Startup, korrekt.
Ja. Und hast du so einen bestimmten Trick oder irgendwas, was du jetzt so besonders machst oder einen Tipp, den du an unsere ZuhörerInnen weitergeben kannst?
Also was wir jetzt gerade machen, und ich muss zugeben, das macht richtig Spaß, wir haben jeden Montag noch ein Team-Meeting mit der kompletten Organisation. Also musst dir vorstellen, wir sind jetzt knapp 40 Leute und jeden Montag treffen wir uns noch hybrid in unserem Thank God It's Monday-Meeting.
Und dort
wird, ja, also bei uns wird der Montag und die Woche noch gefeiert und nicht der Freitag. Und da teilen wir immer den KI-Hack der Woche. Also das heißt, einer aus dem Team nimmt sich dann immer die Zeit, wenn er ja gerade irgendwas ausprobiert hat, und zeigt das einfach mal. Also was jetzt gerade in Erinnerung geblieben ist, ist ein Teamkollege von mir, der hat Strawberry ausprobiert. Das ist, ich glaube, ein schwedisches Startup, das so einen Agentic Browser aufbaut, wo man dann praktisch über die Tabs, die man dann auch offen hatte, mit Prompts lustige LinkedIn-Hacks und andere Sachen machen konnte.
Muss ich mir dringend mal anschauen. Guter Tipp.
Das hat er dann live vorgeführt. Ja, ja. Und deswegen, also genau, Strawberry mal angucken, aber vor allem für die, die ein Unternehmen haben, mein Tipp, macht das und lasst eure Mitarbeiter die Hacks zeigen, weil das ist plötzlich dann irgendwie, es hat so eine Art Gamification, jeder möchte so irgendwie was Spezifisches zeigen und danach probieren andere dann den Hacks aus und das ist eigentlich ganz, ganz coole Dynamik.
Ja, ja. Mich interessiert am Ende immer noch unsere traditionelle Abschlussfrage. Du bist ja natürlich auch zum Big Bang KI Festival eingeladen. Und mit wem würdest du gerne essen gehen bei uns auf dem Festival und warum? Das ist so ein bisschen der Gossip am Ende sozusagen.
Ich hab den eingeladen auf Big Bang Festival.
Ja, so. Also wir haben natürlich die relevanten Politiker sind alle da und sehr viel CEO und KI-Expertise vereint. Wir haben eine Initiative, die Top 50 Frauen für die Zukunft Deutschlands, die sind auch alle da. Und ich habe in meiner Funktion als Vorstandsmitglied der türkisch-deutschen Industrie- und Handelskammer die Bubble auch eingeladen. Also da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten.
Also, wenn ich das mal fiktiv beantworten darf, also, wenn Ludwig Erhard noch kommen könnte, kann er ja leider nicht mehr, aber das würde ich total faszinierend finden, weil aus einer Zeit heraus ist er als Wirtschaftsminister und Bundeskanzler die Wirtschaftskrise voll miterlebt hat, die soziale Marktwirtschaft ja quasi als Erfinder mitgeprägt hat, würde mich wahnsinnig bei einem Essen interessieren, wie er damals darüber gedacht hat, welche Lehren er daraus gezogen hat und wie er heute darüber denken würde in der Zeit, wo wir jetzt gerade leben. Und ich so häufig diese Diskussion verspüre zwischen wir müssen nach vorne denken und investieren und wir haben aber auch das finde ich sehr sinnvolle soziale Systeme in Deutschland. Und ich bin irgendwie ein Fan der sozialen Marktwirtschaft und glaube auch daran, dass wir sie aber auch in die Zukunft überführen müssen und dass das Hand in Hand funktionieren muss. Also das heißt, den Ludwig Erhard der Neuzeit, den würde ich gerne treffen bei euch und würde mich freuen, wenn ich mit dem essen könnte.
Ja, es gibt ja mittlerweile schon die Möglichkeit, die KI mit Daten zu füttern und einen Avatar von demjenigen auf die Bühne zu stellen. Aber ich weiß jetzt nicht so genau, wie das mit den Persönlichkeitsrechten ehrlich gesagt aussieht. Unser Festival findet ja in Deutschland in Berlin statt. Ich bin mir sicher, dass es da eine Regelung zu gibt. Aber wir schauen mal, vielleicht ergibt sich da eine andere Möglichkeit. Dominik, danke dir für dieses Gespräch. Was hängt bleibt, Innovation entsteht eben nicht nur durch Technologie, sondern durch die richtigen Verbindungen. Und genau darum geht es ja auch am Ende bei Formaten wie der Hinterland of Things. Wenn euch diese Perspektive interessiert und ihr sehen wollt, wie Startups, Mittelstand und Investoren zusammenkommen, lohnt sich ein Blick auf das Event. In den Shownotes haben die Kollegen einen Verweis darauf. Und natürlich sehen wir uns auch beim Big Bang KI Festival 2026 am 16. und 17. September in Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge unseres Big Bang Podcasts.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 16. und 17. September zum Big Bang KI Festival nach Berlin. Infos und Tickets gibt es unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert den Podcast und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.